Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ja, in der heutigen Podcast-Folge, die am Weltfrauentag erscheinen wird, geht es um ein spannendes Thema. Um ein Thema, was, glaube ich, ein bisschen mehr Beachtung finden kann in den meisten Familien und auch gerade bei den meisten Frauen. Und deswegen widme ich diesem Thema eine ganze Podcast-Folge, damit das Augenmerk so ein bisschen in diese Richtung hingelenkt wird. Ich hoffe, dass du für dich ganz viel rausziehen kannst aus dieser Folge, ganz viele tolle Erkenntnisse für dich mitnehmen kannst und vielleicht auch integrieren kannst in dein Leben. Vielleicht inspiriert dich die Folge, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen und dir am Ende damit einen sehr, sehr guten Dienst zu erweisen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, die du, wenn du magst, auch auf YouTube zum Beispiel schauen kannst oder auch bei Spotify gibt es ein Video, ja, wie du auch gerade möchtest, also schauen oder hören, wie es gerade für dich passt. Ja, es geht in dieser Podcast-Folge um das Thema die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken. Das ist hoffentlich was, was in den folgenden Generationen etwas ganz Normales sein wird, weil hoffentlich immer mehr Kinder und Jugendliche anders begleitet werden im Erwachsenwerden, im Großwerden, dass es ganz normal ist, Gefühle zu haben, dass alle Gefühle okay sind und dass wir mit unseren Gefühlen und unseren Bedürfnissen so richtig sind, wie wir sind. Leider haben die meisten, die jetzt Kinder bekommen oder auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten würde ich fast sagen, ja, Kinder bekommen haben, das in ihrer eigenen Kindheit ein bisschen anders erlebt. Und das führt zu Konflikten, die man, glaube ich, vermeiden könnte, wenn man das übt und lernt. Es geht darum, dich selber gut zu spüren, was du brauchst, was dir gut tut und das auch direkt zu kommunizieren. Gerade wir Frauen neigen oft dazu, das indirekt zu machen, zum Beispiel passiv-aggressiv zu werden, zu schweigen, dann doch Dinge zu übernehmen, die eigentlich für uns zu viel sind oder wo wir eigentlich das Gefühl haben, das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir machen das mal eben schnell. Und wir haben oft dieses Liebe-Versorgende. Das ist sozusagen ein Relikt aus ganz alten Zeiten, wo es eben so war, dass Frauen eher in den Höhlen sich um die Familie gekümmert haben. Und das ja auch viele Jahrhunderte, Jahrtausende wahrscheinlich auch so gemacht haben und die Männer eher so auf die Jagd gegangen sind. Jetzt mal so ganz pauschal und über einen Kamm geschert. Also natürlich war das sicherlich auch in anderen Jahrhunderten, Jahrtausenden nicht immer genau so, aber so tendenziell eben schon. Und das steckt in gewisser Weise ja in unserer DNA, weil so viele Generationen von Frauen genau diese Aufgaben übernommen haben, auch Care-Arbeit und so weiter, und sich dafür verantwortlich gefühlt haben, dass es der Familie, der Gemeinschaft gut geht, sowohl körperlich als auch seelisch. Also wir fühlen uns als Frauen oft genau dafür verantwortlich, wie es den Menschen in unserem Umfeld geht. Und jetzt in den kleineren Familien, in denen wir jetzt leben, heutzutage, ist es eben auch oft so, dass wir als Frauen genau diese Rolle übernehmen. Vielleicht sind wir auch in einer Familie groß geworden, wo das normal war, dass die Mutter halt mehr übernommen hat an Care-Arbeit und an Haushalt und so weiter, an Pflege und so, als vielleicht der Vater oder männliche Personen im Haushalt. Das führt dazu, dass wir unsere Kinder in dieser Weise auch eher begleiten, dass wir den Mädchen anderes abverlangen als den Jungs vielleicht. Und das steckt so tief in uns drin, einfach durch Sozialisierung, durch, wie gesagt, lange, lange Jahre, Jahrhunderte, dass es ganz schwierig ist, das aus dem System zu bringen. Also die Frauenbewegung ist einfach noch nicht so alt. Also der ganze Feminismus ist auch in Deutschland noch nicht so alt. Es ist noch nicht so tief integriert und es ist ja auch noch lange nicht da, wo es sein könnte. Wir sind ja heute auch noch nicht da, wo wir sagen könnten, es gibt eine wirkliche, reale Gleichberechtigung. Es ist schon viel geschafft worden, aber wir sind eben noch nicht am Ziel. Und das merkt man zum Beispiel in so ganz unbewussten Dingen, die passieren. Also dass wir zum Beispiel von den Mädchen anderes erwarten als von den Jungs oder dass wir eben selber auch einfach stark geprägt sind. Ich zum Beispiel bin sehr so geprägt, lieb und nett zu sein, sehr höflich zu sein, zu allem eigentlich Ja zu sagen, also gehorsam zu sein. Ich wurde sehr streng erzogen und zu funktionieren und möglichst hübsch zu sein und möglichst gute Zensuren nach Hause zu bringen, also gute Ergebnisse zu haben und so weiter. Also quasi ein kleiner, perfekter Mensch zu werden oder zu sein. Das war mein Anspruch. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt auch der Anspruch meiner Eltern war, das will ich ihnen gar nicht unterstellen, aber es war einfach normal und gehörte zu dieser strengen und ja, sehr spießigen vielleicht auch Erziehung so dazu. Also das war halt normal, dass man sich eben ja, anpasst und einfügt und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz viele Dinge nicht richtig verstanden habe. Bei mir ist zum Beispiel erst vor wenigen Jahren ADHS diagnostiziert worden, weil ich das so stark gelernt habe, das zu covern, also zu maskieren, zu gucken, dass ich mich eben gut einfüge. Ich lebe mit sehr, sehr vielen Menschen mit ADHS zusammen. Also ich habe sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler in meinem Freundeskreis und so weiter, wo die meisten, würde ich sagen, ADHS haben. Und weiß auch noch, dass ich eben sozusagen meine Freundesfamilie gefunden habe, als ich angefangen habe zu studieren und da so eine ganz, ganz große Erleichterung hatte, weil ich das Gefühl hatte, oh, die sind ja alle normal, die sind alle so wie ich. Aber was ich halt vorher hatte, und darauf will ich eigentlich hinaus, ist ein permanentes Gefühl von, ich bin nicht richtig, ich bin zu laut, also ich musste mich immer deckeln, also wie kann ich mich anpassen und nicht auffallen in dieser Gesellschaft, in der ich mich so fremd gefühlt habe. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, weil ich eben ADHS hatte, auch als Kind schon, und eben versucht habe, so perfekt wie möglich das zu kaschieren und mich gleichzeitig sehr falsch zu fühlen. Aber ich glaube, auch wenn man das nicht hat, kann sehr leicht bei uns Frauen dieses Gefühl entstehen, meine Gefühle sind zu viel, sind nicht richtig, ich muss mich mehr anpassen, ich muss mehr in dieses Bild passen, was vielleicht auch so ein bisschen Disney geprägt, Märchen geprägt ist, also die liebe, nette, sympathische, hübsche, kleine Maus zu sein, so ungefähr. Und selbst wenn wir uns dagegen wehren und selbst wenn wir das alles bewusst haben und so weiter, gibt es einen sozialen Druck durch so ein Bild, was es von Frauen gibt und was eben auch immer wieder in Filmen und so weiter gezeigt wird. Also wir sind alle davon nicht frei. Es gibt Frauen, die sich ganz bewusst dagegen entscheiden und vielleicht auch ganz stark in eine andere Richtung gehen, da ganz dolle auch anecken, dadurch, dass sie irgendwie zum Beispiel härter sind oder ja eben nicht so eine liebe, nette Stimme haben wie ich zum Beispiel, die sagen, nee, ich bin laut und das ist auch richtig so. Und auch das ist ein Kampf. Also es ist nicht automatisch so, es ist nichts Normales. Wir sind einfach okay, wie wir sind. Manche sind lauter, manche sind leiser, manche sind netter, manche sind robuster. Sondern sich da zu finden, ist, glaube ich, immer ein Weg. Also wer bin ich eigentlich und wie verhalte ich mich und wie bin ich? Und was dabei rauskommt, ist oft so eine Unsicherheit, was die eigenen Emotionen angeht und die eigenen Bedürfnisse. Bei mir zum Beispiel war es sehr extrem, weil mir in der Kindheit gesagt wurde, Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen. Also wenn ich irgendwas wollte, dann wusste ich halt, ich darf das nicht ausdrücken, wann kommt dieser Spruch oder es wird dementsprechend reagiert. Also ich kann nicht einfach sagen, oh, ich hätte gern dies oder ich möchte gern das oder so mit so einer Freude, sondern das wurde sehr, sehr harsch reglementiert sozusagen oder kommentiert. Und das führt eben dazu, dass so ein Kind sich das schon genauer überlegt, beziehungsweise versucht auch diese Bedürfnisse oder diese Wünsche nicht zu spüren oder nicht auszudrücken. Also erstmal ist es vielleicht, ich drücke es mal nicht aus, weil das ist hier unangebracht, es wird nicht honoriert, es wird nicht geschätzt, also unterdrücke ich das mal. Und das führt eben dazu, dass man das über die Zeit irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig spüren kann, was ist eigentlich mein Bedürfnis, was brauche ich. Und oft haben wir auch nicht gelernt, dieses Bedürfnis auszudrücken. Warum habe ich das Bedürfnis und so weiter. Ich weiß, dass ich das bei meinen Kindern dann irgendwann anders gemacht habe. Also ich hatte begonnen auch mit einer autoritären Erziehung sozusagen vor 20 Jahren, als ich das erste Mal Mutter wurde. Nicht lange, aber so ein paar Jahre war es eher so ein, ja, eher so ein ich sag, wo es lang geht und mein Kind soll es auch machen. Auch immer liebevoll, aber trotzdem gab es so diese Haltung, bis ich eben damit konfrontiert wurde durch eine Bekannte, die das so ganz anders gemacht hat mit ihrem Kind und die mich halt gefragt hat, ja, was denkst du denn, was passiert, wenn dein Kind nicht gehorcht? Also was ist denn deine Angst, ne? Dass es dann niemals alleine einschläft oder niemals sich benehmen kann oder was ist die Angst dahinter? Und eben nochmal mehr zu begreifen, nee, Kinder lernen auch einfach durch Abgucken. Kinder sind soziale Wesen. Wir brauchen keine Angst davor haben, dass sie sich irgendwie total weird entwickeln, nur weil ich nicht streng war. Im Gegenteil, sondern mit Liebe kann ich sie sogar viel besser an die Hand nehmen und viel besser vorbereiten auf diese Welt als mit Druck oder mit so einem, wie soll ich das ausdrücken? Hoch- und Tiefstatus-Ding, also wo man dann eben autoritär einfach sagt, was jetzt so gemacht wird. Und bei meinen Kindern weiß ich noch, dass ich dann erstmal ganz schön irritiert war, weil ich merkte, boah, es wird irre viel diskutiert über Dinge, um dann zu merken, das Diskutieren ist ja total gut, weil wo will ich am Ende mein Kind haben? Ich möchte ja am Ende mein Kind da haben, dass es für seine Wünsche und Bedürfnisse einsteht und auch gute Argumente dafür findet. Das heißt, ich habe die Diskussionen total zugelassen. Aber das war bei mir in meiner Kindheit überhaupt nicht der Fall. Da gab es keine Diskussion. Ich habe halt gehorcht. Ich habe halt das gemacht, was ich machen sollte. Und deswegen fällt mir das sehr schwer, meine eigenen Bedürfnisse zu spüren, nicht gleich alles zu regulieren von mir aus, nicht gleich 1000 Dinge zu übernehmen, die vielleicht auch andere übernehmen könnten und auch mich zuzumuten mit meinen Gefühlen und mit meinen Bedürfnissen. Und das ist sozusagen der Kern dieser Podcast-Folge zum Weltfrauentag. Also, was brauchst du und wie kannst du das formulieren, ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen, ohne alles umzuschmeißen, wie es vielleicht, wie es sich vielleicht sonst anfühlen würde, sondern ganz normal und selbstverständlich dafür einstehen, was du brauchst und was deine Aufgaben sind oder eben auch Aufgaben der anderen Familienmitglieder, wo das ganz klar aufgeteilt ist und zwar gerecht aufgeteilt ist, so gerecht, dass sich alle in der Familie damit gut arrangieren können. Also darüber hatte ich auch ein ganz tolles Gespräch in einer Podcast-Folge, die ich aufgezeichnet habe mit Jörn, mit meinem Bruder, der Familientherapeut ist, der sagte ja, was ist denn gerecht? Das ist eine spannende Frage, denn wenn mein Partner jetzt zum Beispiel schwimmen gehen will, weil ihm das total gut tut und mir tut es gut, zu Hause die Küche zu machen, weil ich dabei in so einen meditativen Zustand komme und mir das einfach gut tut, diese Ordnung zu schaffen, dann ist es gerecht, wenn wir beide genau das tun. Und es ist nicht automatisch ungerecht, dass ich die Küche mache, weil ich als Frau und so weiter. Und genauso kann es gerecht sein, dass es andersrum ist, dass der Partner zu Hause ist, die Küche macht oder auch die Partnerin. Und ich gehe mit einer Freundin um den See spazieren und wir beide haben eine Auszeit dabei. Oder man wechselt sich ab mit Auszeiten. Und das ist super, super individuell. Und die Frage ist eben, was sind deine Bedürfnisse, was sind eure Bedürfnisse vielleicht in dieser Familie, als Paar oder auch mit den Kindern? Eine kurze Unterbrechung. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist dieser Podcast werbefrei und wird es auch bleiben. Du kannst mich und meine Arbeit gerne unterstützen mit einem Abo und einer Bewertung per Stern oder ausformuliert. Damit sorgst du dafür, dass der Podcast noch sichtbarer wird und andere Schwangere ihn leichter finden. Ich danke dir von ganzem Herzen und jetzt geht es weiter mit der Folge. Die Basis, die wir dafür brauchen, um diese Frage überhaupt stellen zu können, um überhaupt sinnvoll darüber nachdenken zu können, ist, was brauche ich? Was ist mein Bedürfnis? Und oft überschlagen wir uns da. Das ist sicherlich nicht nur ein Frauenproblem. Das haben sicherlich Männer auch, dieses Überschlagen. Ich mache etwas, ich mache parallel schon das nächste und ich habe schon das übernächste im Kopf und schon geplant und ich bin in einer Art Hamsterrad, das ich mir entweder selber geschaffen habe oder das im Außen ist, weil ich eben in einer Arbeit zum Beispiel bin, berufstätig bin und dort in einem Hamsterrad bin. Aber ich kriege mein Leben nicht mehr so richtig zu mir. Ich habe die Verbindung zu mir selbst verloren, weil eine Sache sofort die nächste anstößt und ich in einem unglaublichen Tempo unterwegs bin. Und die Elternzeit, die ist eine besondere Zeit, weil wir da noch viel stärker gefordert sind und auch überfordert sind. Und das ist auch normal. Man sagt ja irgendwie so schön, es gibt ein ganz, ganz altes Sprichwort für das Erziehen oder ja, um ein Kind zu erziehen, ist, glaube ich, das Original, braucht es ein ganzes Dorf. Und Erziehung, damit meine ich jetzt nicht ziehen und zerren, also ich ziehe dich dahin, wo du sein sollst, sondern ziehen im Sinne von Pflanzen. Also wie ziehe ich eine Pflanze? Nicht indem ich eine Pflanze ziehe, sondern indem ich ihr Licht gebe, Wasser gebe, Nährstoffe gebe, eine gute Erde gebe, einen guten Platz für die Pflanze suche. Und so meine ich das auch, wenn ich über Erziehung spreche. Ich weiß, dass das Wort Erziehung auch oft so ganz negativ gesehen wird, aber wenn wir eher an Pflanzen ziehen denken, dann sind wir da schon sehr nah dran, wie ich Erziehung verstehe und wie ich glaube, wie es sehr gesund ist für unsere Kinder. Also für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Damit ist gemeint, dass es dieses Dorf braucht, um Input zu geben, also damit das Kind gut wachsen kann, damit es viel kennenlernt, auch unterschiedliche Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Und was ich an dieser Stelle noch wichtiger finde, ist, dass wir uns die Care-Arbeit eigentlich auch in einer größeren Gruppe teilen würden. Ich habe zum Beispiel Familie in Uganda und wir haben sie besucht. Das ist schon ein bisschen her, vor ein paar Jahren waren wir dort und haben die Familie besucht. Die wohnt in einem, oder ein Teil der Familie wohnt in einem Bergdorf, in einem sehr abgelegenen Bergdorf in Uganda. Und das war für mich super, super spannend, das zu beobachten. Also ich war erst einmal da und fand das sehr interessant, weil alles durcheinander gewuselt ist. Also in diesem kleinen Dörfchen, da waren wirklich nur so ein paar kleine Hütten und in Uganda ist es ganz grün. Also der Garten sozusagen ist dann auch nicht so abgegrenzt wie bei uns. Da wächst dann eben Kaffee, Mango, Ananas und so weiter. Also da gibt es dann alles Mögliche in diesem Garten. Und da ist eigentlich auch fast immer super gutes Wetter. Ein paar Mal regnet es dann so am Tag und ansonsten ist es sonnig und schön. Und die Menschen dort leben anders mit ihren Kindern. Also ich hatte den Eindruck, die Kinder sind so wie in so kleinen Grüppchen unterwegs in dieser Natur. Und die Erwachsenen sitzen zusammen und kochen draußen an so einer Feuerstelle. Dann wird gegessen drinnen, da sind alle beisammen, also die ganze Familie. Und ich wusste manchmal nicht bei den kleinen Kindern, wem gehört eigentlich gerade welches Kind, weil die rumgegangen sind. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwann schon mal erzählt in einer Podcast-Folge, weil mich das beeindruckt hat, weil ein Kind krank war und musste immer am Körper sein. Also es war noch ein Baby oder ganz kleines Kind und wurde immer getragen die ganze Zeit, war immer am Körper. Und in Uganda wird meistens oder ja, meistens auf jeden Fall in diesem Dorf mit den Händen gegessen. Und da wird zum Beispiel so ein Brei, der nennt sich Ugali, wird geknetet in den Händen und dann gibt es eine Soße dazu oder es gibt andere Dinge, die mit den Händen gegessen werden. Das heißt, es gibt eine Hand, die zum Beispiel das Kind halten kann, die andere isst. Und das ist schwierig, das beides gleichzeitig zu machen. Das heißt, das Kind wurde einfach weitergegeben und die nächste Person hat das Kind gehalten. Sobald jemand fertig war, hat derjenige das Kind genommen und eine andere Person konnte essen. Und sowohl Männer als auch Frauen. Also das Kind ist einfach gewandert, sozusagen, je nachdem, wer gerade freie Hände hatte und saubere Hände hatte. Und das fand ich total beeindruckend, weil es super natürlich war, im Sinne von unabgesprochen, nonverbal ist das einfach passiert, während man so beisammen gesessen hat. Und da habe ich gedacht, ja, so ist das eigentlich gedacht mit der Care-Arbeit. Also das ist natürlich super vereinfacht, weil in so einem Dorf gibt es ganz andere Probleme, zum Beispiel medizinische Versorgung und so weiter. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie verromantisieren, gar nicht. Aber die Care-Arbeit, also wer kümmert sich um die kleinen und jüngeren Menschen in der Familie oder auch in der Großfamilie, diese Last sozusagen, die wurde geteilt im ganzen Dorf, also in dieser großen Familie in diesem Dorf. Und so ist es eigentlich gedacht. Das heißt, wenn man jetzt uns anschaut, die wir halt nicht draußen sind, vielleicht wenn du selber Kinder hast, dann ist dir das schon aufgefallen, wenn du Kinder bekommst, dann weißt du das irgendwann, dann erinnerst du dich vielleicht nochmal dran. Kinder sind draußen ganz anders als drin. Draußen sind Kinder, also in der Natur, im Wald oder so, viel, viel, viel entspannter als drinnen. Das ist super interessant. Jetzt sind wir also eingepfercht in diesen Wohnungen in der Stadt oder vielleicht haben wir auch das Glück und wohnen im Haus mit Garten oder so. Das ist schon leichter. Aber die meisten Familien haben eben das Problem, sie sind in dieser kleinen Familie. Zum Beispiel Mutter, Vater, Kind oder zwei Kinder oder auch alleinerziehende Mutter, Kind oder wie auch immer die Familie eben gestaltet ist. Oder auch Patchwork-Familie mit mehreren Kindern, die dann von mehreren unterschiedlichen Elternteilen da sind und miteinander zurechtkommen sollen oder wollen. Und dem Druck, den ja auch Kinder ausgesetzt sind in unserem Leben, ne? Durch Schule, durch Dinge, die zu machen sind und, und. Und dieses ganze Umfeld ist eigentlich total unnatürlich. Und wenn wir versuchen würden, das ganz alleine hinzukriegen, wären wir, oder die meisten versuchen es ja alleine hinzukriegen, sind wir überlastet, überarbeitet, überfordert und wir können nur scheitern. Also wir können nicht gleichzeitig die gute Mutter für das Kind sein, die tolle Hausfrau sein, die arbeiten geht, also eine gute Arbeitnehmerin oder Arbeitgeberin sein, dazu noch die tolle Mutter im Kindergarten oder in der Schule sein. Und die gute Freundin für unseren Freundeskreis sein, die gute Tochter sein, Enkelin oder wer auch immer. Wir kriegen das nicht hin, diese ganzen Rollen perfekt zu meistern. Das geht vielleicht ein Stück weit noch, wenn wir keine Kinder haben. Damit sind wir wirklich gut bedient und haben einiges zu tun. Aber mit Kindern kommen so viele Rollen dazu und so viele Aufgaben dazu, dass es unmöglich ist, das als Einzelperson hinzubekommen. Das heißt, wir brauchen ein Netzwerk. Wir brauchen Menschen, die sich auch verantwortlich fühlen für das Erziehen des Kindes, für das Begleiten des Kindes, für die Care-Arbeit, die Hausarbeit und all diese Dinge. Und dafür ist es wichtig, deine Bedürfnisse zu spüren überhaupt erstmal. Wo ist mein Wunsch und wo ist auch meine Grenze? Also wie könnte mein Leben aussehen, dass es wirklich gut ist? Und wir haben sowas Komisches abgespeichert, also ganz viele von uns, Frauen vor allem, was abgespeichert. Je mehr ich alleine schaffe, desto besser bin ich. Also so als würde ich wie so eine Medaille dafür kriegen, dass ich was besonders gut, besonders viel mache. Und das ist eine Falle. Das ist eine Falle, in die ich auch viel getappt bin und auch immer noch tappe, dass ich super viel mache für alle und irgendwie das Gefühl habe, das ist so richtig oder ich bin dadurch wie soll ich sagen, es wird vielleicht irgendwie anerkannt oder wertgeschätzt oder ich blicke später auf mein Leben zurück und denke, das habe ich gut gemacht. Und die harte Erkenntnis, die ich irgendwann hatte, war, nee, dafür werde ich keine Belohnung sozusagen bekommen, auch keine Anerkennung oder so. Das sind unsichtbare Aufgaben, die ich da übernommen habe. Ich bekomme vielleicht irgendwann Anerkennung, wenn meine Kinder selber Kinder haben, aber das, was ich so unbewusst in mir getragen habe, als Gefühl von, ja, dann mache ich das richtig und dann mache ich das gut und so, als würde man dafür irgendwie belohnt werden, das wird ausbleiben. Denn das, woran sich die Kinder erinnern werden, ist, ob du ihnen ein schönes Gefühl gegeben hast von zu Hause, ob du mit ihnen gekuschelt hast, ob sie mit ihren Sorgen zu dir kommen konnten, ob du ein offenes Ohr für sie hattest, ob du mit ihnen schöne Augenblicke kreiert hast. Und dabei ist vollkommen irrelevant für das Kind, ob die Küche sauber war oder nicht, ob du gebacken, gekocht, sonst irgendwas gemacht hast. Diese ganzen Dinge sind in Vergessenheit oder irrelevant, wenn deine Kinder, ja, für deine Kinder jetzt, wenn sie halt noch klein sind und später halt auch. Und daher ist es total wichtig zu schauen, wo liegt deine Priorität und was ist dein Bedürfnis. Wenn du Ordnung schaffst zu Hause, weil es dein Bedürfnis ist, diese Ordnung zu schaffen, weil du dadurch in einen meditativen Zustand kommen kannst. Vielleicht, wenn du mich schon länger kennst, dann kennst du vielleicht auch die Alltagshypnosen. Da gibt es ja so eine Auszeit to go, die man total gut machen kann, während man irgendwas aufräumt, putzt, Spülmaschine ausräumt, Wäsche zusammenlegt, was auch immer macht oder kocht. Dann ist es ja auch eine Quality-Zeit für dich und dann hat es da so seinen Wert und kann auch erholsam sein, wenn deine Kinder anderweitig beschäftigt sind oder versorgt sind. Und ansonsten ist es einfach, sind das einfach alles Aufgaben, die sinnvoll sind, wenn man sie sich gut teilt. Also guckt, was kann mein Kind schon übernehmen und was kann auch mein Partner, meine Partnerin übernehmen? Können wir uns vielleicht eine Haushaltshilfe leisten? Kann ich mir vielleicht eine Babysitterin leisten? Und so weiter und so fort. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Und genauso auch mit der Care-Arbeit. Also es geht ja da noch sehr viel weiter. Also wenn wir über Mental Load sprechen zum Beispiel, ne? Also daran zu denken, an das Geschenk der besten Freundin, der Tochter, wann ist dieser Geburtstag, was muss mitgebracht werden, wer kauft es ein und. Genauso Arzttermine und. Also es gibt einfach zigtausend Sachen, die dann so als Tabs offen sind in unserem Gehirn permanent und wenn man dann eben auch noch ADHS hat oder so, dann ist es eh noch mal anders herausfordernd. Und dass man diesen Mental Load eben auch nicht alleine trägt, sondern sagt, okay, die und die Aufgaben gibt es, lass uns zusammensetzen, wer macht was? Wer kann mich unterstützen? Wenn es jetzt nicht mein Partner ist, dann ist es ja wirklich auch eine Unterstützung. Gibt es zum Beispiel Großeltern in der Nähe, Freundinnen? Kann ich mir eine Unterstützung auch vom Amt holen? Also gibt es irgendwie eine gesellschaftliche, soziale Unterstützung, die ich in Anspruch nehmen kann? Also sich diese Zeit zu nehmen. Und wenn es eben der Partner ist, der auch, oder die Partnerin, der oder die eben auch Vater oder zweite Mutter dieses Kindes ist, dass man sich eben gemeinsam zusammensetzt. Und da geht es nicht darum, dass du als Frau und Mutter unterstützt wirst, sondern okay, diese Aufgaben haben wir alle, lass es uns gerecht aufteilen. Und es ist möglich. Es ist möglich, das gerecht aufzuteilen. Und ja, dabei passieren auch doofe Sachen. Kenne ich auch. Also, dass Sachen dann nicht so passieren, wie man das selber vielleicht machen würde. Zum Beispiel ist meinetwegen der Papa des Kindes für alle Arzttermine zuständig und es wird ein Arzttermin vergessen oder die Krankenkassenkarte ist verloren gegangen oder was auch immer. Und dann zu sagen, ja, das ist nicht meins. Also bei mir gab es auch so Situationen, wo ich dann immer kontaktiert wurde, weil irgendwas vergessen wurde oder irgendwas nicht gemacht wurde. Also es wird auch heute in der Gesellschaft immer noch die Frau kontaktiert. Und ich habe den Ball zurückgespielt. Ich habe gesagt, das ist nicht mein Aufgabenbereich. Sorry, da müssten Sie sich an den Papa der Kinder wenden. Und das fühlt sich erstmal komisch an. Aber es ist total wichtig. Also auch gesellschaftlich wichtig, dass wir mehr und mehr sichtbar machen, dass die Väter oder die zweiten Mütter der Kinder genauso viel Verantwortung tragen, genauso viele Aufgaben haben im Idealfall. Und klar kann man dann gucken, der eine arbeitet vielleicht Vollzeit, der andere halbtags oder so, dass man dann sagt, okay, dann übernehme ich dafür dann eben mehr das, du mehr das, wie auch immer. Also das kann man sich ja auch da flexibel gestalten. Und es darf auch gerne so sein, dass der Partner, der männliche Partner auch zu Hause bleibt und sich die ersten Jahre der Kinder zum Beispiel um die Kinder und den Haushalt kümmert und die Frau arbeiten geht. Aber oft ist es so, die Frau kommt dann von der Arbeit nach Hause oder arbeitet im Homeoffice und danach macht sie dann eben noch das komplette Programm mit Haushalt und Kindern. Wo man sagen muss, ist das gerecht? Also fühlt sich das denn noch gut an? Fühlt sich das gerecht für mich an? Und meine Einladung, meine ganz große Einladung in dieser Podcast-Folge ist, spür in dich hinein. Was sind deine Bedürfnisse? Wo brauchst du Unterstützung? Und übe, die Bedürfnisse auszudrücken, auszusprechen, vielleicht auch aufzuschreiben und um Unterstützung zu bitten, wo du Unterstützung benötigst und um eine gleiche Verteilung, eine gerechtere Verteilung, nicht zu bitten, sondern dafür einzustehen, was dein Partner oder deine Partnerin angeht. Also was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen kannst, wenn du möchtest, ist, dich selbst kritisch zu hinterfragen, spüre ich überhaupt, was ich brauche? Spüre ich überhaupt, wo meine Grenze ist? Und wie kann ich das gut formulieren? Wie kann ich das mit mir selbst gut formulieren? Wie kann ich das mit den Menschen formulieren in meiner Umgebung? Und wie kann ich eine Umgebung schaffen, in der wir die Aufgaben gleichwertig verteilen, gerecht verteilen, sodass sich das für alle Beteiligten gut anfühlt. Und wenn das alles dann passiert ist, loslassen. Loslassen, dass Dinge schief laufen. Loslassen, dass dein Baby vielleicht nicht so gehalten wird oder nicht so mit ihm umgegangen wird, wie du es vielleicht machen würdest. Gib deinem auch männlichen Partner die Chance, das selber auszuprobieren und seinen eigenen Weg zu finden. Und genauso eben auch mit den Dingen, wo wir uns so für zuständig fühlen, wofür wir aber nicht zuständig sind. Wie ist die Stimmung? Ist es schön bei uns zu Hause oder nicht schön? Und so weiter. Dafür ist jeder Mensch in der Familie gleichwertig zuständig. Ein kleines Baby natürlich noch nicht so wie ein erwachsener Mensch. Aber auch ein Schulkind kann da schon viel machen. Und vielleicht hier auch noch ein kleiner Tipp am Ende. Am Anfang, wenn wir noch kleine Kinder haben, haben die immer ganz viel Lust zu helfen. Und die Hilfe ist immer sehr wenig hilfreich. Also die haben Lust zum Beispiel abzuwaschen, danach hast du eine Riesensauerei in der Küche. Die haben Lust, die Geschirrspülmaschine einzuräumen und auszuräumen. Dabei fällt was hin, es gehen Sachen zu Bruch. Das ist total anstrengend. Die wollen dann auch Staubsaugen und sowas machen. Das knallt runter, es ist laut, es funktioniert noch nicht richtig. Fördere das. Fördere, also es ist nur ein Tipp von mir, ja, mal guck selber, was du kannst, ne? Was dein Nervensystem aushält, aber wann immer du die Möglichkeit hast, fördere diese intrinsisch motivierten Hilfen, die dein Kind oder deine Kinder dir anbieten, denn bestimmte Dinge können sie irgendwann dann auch und dann kann immer wieder ein bisschen mehr dazukommen. Also am Anfang ist es vielleicht so, dass das Kind nur den Teller in die Küche trägt und dort auf die Ablage stellt zum Beispiel oder vielleicht auch, wenn es noch kleiner ist, auf ein kleines Tablett stellt oder so. Und je größer das Kind wird, desto mehr kann auch die Aufgabe werden. Wenn du aber irgendwann anfängst, ich rede aus eigener Erfahrung, denn ich habe das nicht gut gemacht tatsächlich, wenn du das nicht machst, dann wird dein Kind in der Pubertät irgendwann denken, Was will die denn jetzt von mir? Warum soll ich denn jetzt plötzlich alles Mögliche im Haushalt machen? Ich habe schon gehört, dass Kinder sowas sagen wie, ich bin doch nicht dein Sklave. Sehr schön. Also da passieren die kuriosesten Dinge, wenn du von klein auf aber dein Kind motivierst oder darin bestärkst, Sachen auch auszuprobieren und zu üben. Und ihm auch immer wieder kleine Aufgaben überträgst. Und die kleinen Aufgaben bleiben. Und es kommt mit der Zeit, mit den Monaten und den Jahren ein bisschen mehr Stück für Stück dazu, dann ist es halt in der Pubertät oder als junge Erwachsene vollkommen normal, Dinge zu übernehmen. Da wird überhaupt nicht mehr darüber diskutiert und dann muss man auch gar nicht mehr so kämpfen. Man kann das später auch noch einführen, das geht auch. Und man muss auch keine Angst davor haben, dass die Kinder am Ende asozial sind und ihre eigenen Wohnungen, wenn sie mal ausgezogen sind, nicht hinkriegen und so Messis werden oder so. Davor muss man grundsätzlich keine Angst haben. Also darum geht es nicht. Es geht also nicht um Erziehung. Ich ziehe mein Kind dahin, dass es dann so funktioniert, wie ich will. Sondern es geht vielmehr darum, dass du nicht die ganze Last trägst. Also, dass du nicht Dinge tust, die dein Kind genauso tun könnte, als wäre das normal, dass du als Mutter genau das machst. Denn was dein Kind lernt, ist ja unter anderem auch, die Frau in der Familie ist dafür zuständig, dass das alles hier passiert. Und das möchtest du nicht. Das möchtest du weder für deine Tochter noch für deinen Sohn. Für beide möchtest du das nicht, dass sie mit so einem Gefühl ins Erwachsenenleben eintreten, weil wir erziehen Kinder vor allem durch Nachahmung, durch Vorbildsein und wir neigen dazu als Frauen, und damit komme ich wieder auf den Punkt ganz vom Anfang auch zurück, auf den ich auch hinaus möchte, wir neigen dazu, uns selbst zurückzustellen. Unsere Bedürfnisse zurückzustellen, uns aufzuopfern für die Familie, für das schöne Zuhause, für unsere Freundinnen, für alle. Uns aufzuopfern, uns selbst zu vergessen. Und dadurch hört dieser Teufelskreis nicht auf. Denn unsere Kinder lernen genau das, gehen genau davon aus, dass ihre Partnerinnen das später auch machen. Die Jungs erwarten das dann irgendwann. Und die Mädchen übernehmen das eben auch. Also wir können diesen Teufelskreis nicht aufbrechen. Das heißt, wir haben das Gefühl, ich mache so viel für alle, ich mache so viel für die Familie und jetzt müsste doch Dankbarkeit kommen und so. Diese Dankbarkeit kommt nicht. Im Gegenteil, wir lassen ein krankes System weiterlaufen durch eine falsche Vorbildfunktion. Und was mir immer total hilft, ist, mir genau das vorzustellen. Also und mich auch immer wieder diese Sache zu fragen. Mir fällt es zum Beispiel total schwer, mir sowas zu gönnen. Ich meine, meine drei Kinder sind jetzt wirklich groß, ne? 20, 18 und 14. Also die sind selbstständig, selbst meine kleine Tochter. Die kann sehr, 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 sehr viel, fast alles alleine erledigen. Und mir fällt es immer noch schwer zu sagen, nee, ich mache jetzt hier Wellness zum Beispiel. Wenn ich das also mache und ich merke, es fällt mir schwer, jetzt mir diesen Wellness-Vormittag oder Wellness-Tag zu gönnen zum Beispiel, hilft mir das, mich zu fragen, bin ich damit ein gutes Vorbild, wenn ich mich gut um mich kümmere, wenn ich Sport mache, wenn ich mein Hobby mache, wenn ich Wellness mache, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, bin ich für meine Jungs und für meine Tochter ein gutes Vorbild? Und dann ist die Antwort total klar. Natürlich bin ich damit ein gutes Vorbild, ein super Vorbild. Wenn ich mich um mich kümmere, um meine Bedürfnisse, um meine Grenzen, um das alles, bin ich das beste Vorbild für meine Kinder. Und das hilft mir total, weil ich das eben nicht gelernt habe. Ich habe eine Mutter, die alles im Haushalt gemacht hat. Die war Hausfrau und Mutter und hat das alles geregelt. Sie hat sich aufgeopfert und so weiter. Und es war am Ende doch kein gutes Vorbild. Also da auszusteigen und genau, es hilft, glaube ich, das aus dieser anderen Warte zu sehen. Und egal, von wo du jetzt kommst, hoffe ich, dass du dir da so ein bisschen was mitnehmen kannst. Also nochmal ganz tief zu verinnerlichen, was ist mein Bedürfnis, wie drücke ich das aus, was ist meine Grenze und wie zeige ich meine Grenze, ohne zu diskutieren. Ja, und das war's mit dieser Folge zum Weltfrauentag. Ich hoffe, du hast oder hattest einen Tag, in dem du es dir hast gut gehen lassen. Und falls nicht, falls er an dir vorbeigezogen ist, dann hol ihn doch gerne nach. Was wünschst du dir für die Frauen auf dieser Welt? Was wünschst du dir für die Frauen in deiner Familie, in deinem Umkreis? Was wünschst du dir deinen Freundinnen? Und wie kannst du dir selbst eine gute Mutter sein und eine gute Freundin sein? In diesem Sinne, schreib uns super gerne. Du findest mich unter die.friedliche.geburt, zum Beispiel auf Instagram. Da freue ich mich sehr über Kommentare, aber auch bei YouTube zum Beispiel. Schreib mir gerne in die Kommentare, was sind deine Gedanken, was sind deine Learnings, was möchtest du mit anderen Frauen teilen, was dir gut tut, was du empfehlen kannst. Ich freue mich, von dir zu lesen. Alles Liebe und bis bald. Deine Christine.